ehrlich sagen, ich kenne keinen einzigen Minister, egal von welcher Partei er kommt, der nicht sagen würde, wir brauchen dieses Instrument in bestimmten Fällen, die ich Ihnen geschildert habe. Das ist eine fachliche Sicht sozusagen auf die Dinge, die will ich auch nicht verhehlen. Die hat mit politischer Einstellung gar nicht so furchtbar viel zu tun, sondern da glaube ich einfach nur, dass man sagt, wenn man Bürgerrechte einschränkt, je weiter die Einschränkung ist, umso höher muss die rechtliche Hürde sein, damit es nicht missbraucht werden kann.
Also ich fasse mal zusammen, ich habe gerade mitgenommen, die SPD hat einen Beschluss und möchte gerne, 3 Monate waren das?
Bis zu 3 Monaten.
Bis zu 3 Monaten alle Leute in Deutschland verdachtsunabhängig, ja, ich sag mal, nicht überwachend speichern.
Das ist falsch.
Um im Einzelfall...
Doch.
Das ist falsch. Nein, das ist falsch.
Und der Zugriff soll nur...
die Daten nicht. Ich bin auch dagegen, dass der Staat Einblick haben darf in die Daten, sondern wir haben kommerzielle Anbieter, die übrigens, das habe ich noch vergessen zu sagen, wo wir Gesetze machen müssen, dass die diese Daten auch kommerziell nicht nutzen dürfen, dass die eingeschränkt werden müssen. Mir geht es nur um die Frage, wann müssen die die vernichten?
Ja.
Oder wann dürfen sie sie vernichten? Nein, dürfen und müssen, beides. Und der Staat soll nur Zugriff auf solche Daten in diesen Einzelfällen kriegen. Nicht generell. Er darf nicht hingehen und sagen, ich beschlage jetzt die Daten oder habe da Zugriff. Wir haben keine staatlichen Telefongesellschaften, sondern die sind kommerziell.
Gut, ich formuliere es um. Firmen sollen im Auftrag des Staates für 3 Monate alle Leute in der Bevölkerung speichern, was sie so machen. Ich denke, unsere Haltung dazu kennen Sie. Keine Vorratsdatenspeicherung und Löschung der Daten, sobald sie nicht mehr für den Geschäftszweck benötigt werden. Ich habe zum Beispiel jetzt auf dem Telefon hier eine Flatrate drauf. Das heißt, überhaupt eine Speicherung von Daten wäre da nicht zulässig, außer ich rufe jetzt 0900-Nummern an oder sowas. Und ich denke, da an die Stelle sollten wir auch hin. Ich würde mich freuen, wenn Ihre neuen Koalitionspartner das auch so sehen und Sie dann, ich sag mal, dadurch diese Haltung übernehmen. Ich habe die Hoffnung, dass Sie in Ihrem Inneren auch diese Haltung haben, aber jetzt hier nicht vertreten dürfen, weil Sie einen Beschluss haben.
Aber wenn im Koalitionsvertrag keine klare Ablehnung drinsteht, kann das eben dazu führen, mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht für Herrn Albig stimmen können. Weil wir haben ja eine Pressemitteilung rausgegeben, wo wir geschrieben haben, was für uns wichtig ist, welche Punkte. Und da ist halt ganz klar, dass im Bundesrat abgelehnt wird ein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung.
Moin. Wir wollen uns mal die beiden Scheiben angucken.
Muss das alles sein? Würde vielleicht noch
in halben Stunde wieder, ja?
Dafür wohl nichts mehr. Ich muss arbeiten.
Achso, wir auch.
Ja, entschuldigen Sie bitte, wir haben ja gerade ein Gespräch, das wir da vielleicht übertragen. Sie könnten bitte in einer Stunde wieder.
Das dauert 2 Minuten, bitte.
Nee, das ist gerade Herr Stegner, das ist hier der, nicht ganz Chef von der SPD. Wir haben hier gerade ein sehr wichtiges Gespräch und Sie werden gerade von Tausenden von Leuten im Internet angehört, die Sie sich, hier gerade die Scheibe angucken wollen.
Ist sofort vorbei.
Sagen Sie mal, der ist auf die Uhr, der Herr.
Wolfgang, kannst du ihn mal rausschmeißen?
Also, jedenfalls haben wir keine...
Können Sie wenigstens die Tür zumachen?
Wenigstens hier mit raus.
Haben wir noch nicht.
Anscheinend nicht.
Wir können es heute nicht inhaltlich diskutieren, weil wir nicht genug Zeit haben. Wäre aber mal eine gute Veranstaltung, um das mal zu diskutieren. Aber ich sage halt nur politisch, das ist ein Knackpunkt für uns. Das muss halt der SPD klar sein.
Das verstehe ich auch.
Entschuldigen Sie nochmal...
Danke.
Wie melden wir uns bei Ihnen an, damit wir Sie nicht wieder stören?
Würden Sie ja vielleicht einfach anrufen oder eine E-Mail schicken, aber jetzt möchten wir das Gespräch weiterführen.
Ja, okay.
Danke.
Also zum einen würde ich Ihnen gerne anbieten, wenn Sie Interesse daran haben, dass wir über so eine Frage mal auch durchaus öffentlich diskutieren. Mich dann natürlich auch interessieren würde. Also Ihre Schlusszusammenfassung hat mir immer noch nicht gefallen, weil die Unternehmen nichts im Auftrag des Staates tun. Sondern die Unternehmen sammeln Daten von Kunden, die sie haben, und wir reden darüber, wann sie vernichten müssen, wann sie vernichten dürfen und wie sie damit umzugehen haben. Das ist für mich ein Unterschied, ob im Auftrag des Staates passiert überhaupt nichts.
Doch Vorratsdatenspeicherung ist
nicht ganz wichtig. Den akzeptiere ich nicht, weil es nicht um Datenspeicherung für den Staat geht. Worüber ich gerne mit Ihnen reden würde, ist, wie Sie denn umgehen wollen, in bestimmten Fällen, wo Leib und Leben bedroht ist, zum Beispiel, wo Sie sagen, das nehmen wir dann in Kauf oder nicht. Also darüber würde ich gerne mit Ihnen reden, das ist der eine Punkt. Und der zweite, ich bin relativ sicher, dass wir zu einer Vereinbarung kommen werden, wenn ich die drei Partner angucke, wo am Ende ein Verhalten im Bundesrat eher dem entspricht, was sie sich wünschen, wie eine Landesregierung verhält. Deswegen kann man trotzdem in der Sache, bezogen auf bestimmte Einzelfälle, eine andere Position haben. Und ich wünschte mir sozusagen, dass man sie schon auch bezogen auf die Sache mal diskutieren kann. Aber die Bundesregierung wird, wenn sie damit in den Bundesrat kommt, nach meiner Einschätzung gar keine Mehrheit haben, sie wird sie vielleicht nicht mal im Bundestag haben. Im Augenblick so, wie sie das anfangen.
Aber sie ist nicht zustimmungspflichtig im Bundesrat.
Bitte?
Sie ist nicht zustimmungspflichtig im Bundesrat.
Naja gut, ob zustimmungspflichtig oder nicht, sie interessieren sich ja dafür und haben es ja immer auch sogar verknüpft mit der Frage, wie sie sich im Landtag bei einer Wahl verhalten. Ja. Damit, was macht eine Landesregierung, wenn sie denn kommt? Und meine Prognose ist, dass in der Koalition zwar immer in die Richtung, wenn ich die drei Partner mir angucke, wo vermutlich gesagt wird, wir werden unserem Gesetz nicht zustimmen. Davon gehe ich einfach mal. So wie ich die Diskussion habe. Also, aber wieso, wie Sie keinen Fraktionszwang haben, wenn ich das richtig verstanden habe, so gilt für die SPD natürlich auch, das war ein Kompromiss, wenn ich mit der Arbeit habe, bei der Bundespartei. Aber man darf trotzdem unterschiedliche Meinungen dazu haben, was in der Sache notwendig ist. Und ich wünschte mir eigentlich, dass man über eine Diskussion kommen könnte, wie kann man Datenschutz maximieren, aber das Schutzziel, um das es auch geht, also Verbrechen zu verhindern, eben erreichen.
Darf ich freuen, wenn wir da mal zu einer öffentlichen Diskussion zu dem Thema
kommen. Mal ein praktisches Beispiel nennen, wo man darüber sprechen kann, wie man sie verhindert. Es hat in Segeberg eine große Serie von Brandstiftung gegeben, wodurch großes Glück, Menschen nicht zu Schaden gekommen sind, jede Menge Sachschaden, aber Menschen nicht umgekommen. Hätte aber auch anders sein können, immer nachts in bewohnten Gebäuden. Das wurde aufgeklärt durch eine rechtlich genehmigte Funkzellenabfrage nachts zwischen 2 und 3 Uhr in einem kleinen Gebiet dort in so einem relativ fernen, nicht so furchtbar viel.
Können Sie sich auch noch an den Aufschrei der Bevölkerung erinnern, als alle möglichen Leute vorgeladen
wurden? Ich will nur sagen, der Unterschied war zu der Geschichte in Dresden, wo die Anti-Nazi-Demonstranten überwacht haben, was ich vollständig unakzeptabel finde, vollständig, absolut unakzeptabel, ein richtiger Missbrauch, obwohl es da auch einen Richter gegeben hat, der das, glaube ich, genehmigt hat. Deswegen wäre ich auch gegen eine einfache richterliche Genehmigung, sondern muss die, finde ich, das qualifizierte Verfahren nehmen. Aber in diesem Fall hat das dazu geführt, dass da, was ich, 200 Leute irgendwie dort in diesem Gebiet waren. So, die sind befragt worden, diese 200 Leute. Dass der unangenehme Teil war, dass da 17 oder 19 Ehemänner waren, die das Pech hatten, sozusagen woanders zu sein, als sie als es zu Hause unterstellt worden ist. Die hatten Ärger, das stimmt. Der Mensch, der die Brandstiftung verursacht hat, ist dadurch gefunden worden. Da ist nicht geredet worden, mit wem der telefoniert hat. Da wurden keine Verbindungsnachweise und nichts dergleichen. Es ging ausschließlich richterlich genehmigt darum, der hat sich dort aufgehalten. Das haben die dadurch rausgefunden. Die Brandserie ist aufgehalten, ist kein Mensch umgekommen.
Aber das ist auch kein Beweis, dass er sich da aufgehalten hat.
Bitte?
Der kann doch nicht damit überführt worden sein. Das ist ja kein Beweis.
Aber nein, es war ein Indiz dafür, dass er dort war und sein Handy nicht verliehen hat und ihm ist nachher nachgewiesen worden, erfolgt
auf andere Weise
auch ein Geständnis. Aber man wäre auf ihn gar nicht gekommen, ohne das. Ja. Mein Punkt ist ja nicht, das gut oder schlecht zu finden. Ich will damit nur sagen, das sind konkrete Fälle, über die man reden kann und diskutieren kann. Will ich das? Ist das oder ist das für mich die Einschränkung der Bürgerrechte zu hoch? Wie ist das mit Opferschutz? Es geht immer um Güterabwägung. Mehr wollte ich mit dem Beispiel gar nicht sagen.
Sie sprechen mit jemandem, der das praktisch gemacht hat und regelmäßig auch bis vor einer Woche noch gemacht. Der Unterschied ist die Frage der Verhältnismäßigkeit.
Ja.
Ist es verhältnismäßig, 82 Millionen Menschen generell, egal wie quer man das formuliert, ob nun kommerziell ohnehin abgespeichert wird und man sich dieser Daten bedient? Diese Position verstehe ich ja so, dass Sie gar nicht verpflichten wollen, sondern dass Sie einfach sagen, was vorhanden ist, greifen wir uns, wenn ich es richtig verstanden habe.
Zugriff aber nur.
Ja.
Wirklich nur unter den Bedingungen rechtlicher und nur bei bestimmten Delikten. Also nicht als General.
Ja, ist schon klar.
Sie wollen die Daten da haben für 3 Monate. Das soll nicht den Unternehmen freigestellt werden, ob sie speichern, so wie ich sie verstehe.
Ich würde die Unternehmen verpflichten wollen, sie nach 3 Monaten zwingen zu vernichten. Sie dürfen
können sie auch früher vernichten?
Ich würde, darüber muss man reden. Und darüber kann man reden. Klar, darüber kann man reden.
Das, was uns ja auch wichtig ist und das auch im Wahlprogramm steht und was Herr Bayer nicht besonders persönlich verfolgen, ist eine ganz andere Art von Sicherheitskultur im Denken. Wir wollen weg von der teilweise konstruierten Hysterie und würden uns auch freuen, wenn wir darüber auch diskutieren können. Das heißt, dass so Gesetzgebungshysterie mit Polizei, die wir gar nicht haben, dass das Dinge sind, die wir gemeinsam nicht mehr auf dem Weg haben wollen.
Völlig richtig. Ich bin vollständig gegen Überwachungsstaat, ich bin gegen Generalverdacht. Ich bin übrigens die größte Bedrohung von Datensicherheit, geht nicht vom Staat aus, sondern geht von Unternehmen aus. Ein Teil. Ein ganz großer Teil geht davon aus, dass Jugendliche Dinge preisgeben, weil sie nicht in Medienkompetenz unterrichtet werden, die sie nicht preisgeben sollten. Das sind viel größere Bedrohungen. Der Staat, jedenfalls legal, macht der Staat illegal. Würde ich nicht ausschließen, dass es Dinge gibt, die Staatsbedienen sind, weil das sind auch Menschen, solche Sachen gibt es schon. Aber legal sozusagen macht der Staat nicht viel, wo ich sagen würde, dass er nun die Daten von Leuten betrachtet. Das ist aber auch nicht mein Staatsverständnis. Ich möchte nicht General 82 Millionen unter Verdacht stellen. Viele solcher Dinge wirklich nicht. Ich sage aber auch, wir haben auch eine Verantwortung, Menschen zu schützen. Wir sind hier nicht besonders bedroht, wobei uns die Abgeordneten hier schon relativ stark geschützt werden. Aber es gibt natürlich Menschen, die in der Tat bedroht sind und gucken sich zum Beispiel diese Rechtsextremisten-Geschichte an. Auch ein Beispiel, diese Terrorzelle. Das ist aus anderen Gründen von Staatsversagen nicht aufgeklärt worden und Versagen von Verfassungsschutz und vieles andere mehr.
Richtig.
Ist aber auch, als sie die geschnappt haben in diesem Wohnmobil, ließ unsere Rechtsprechung es nicht zu. Nicht zu. Die waren tot, die beiden. Deren Handys sozusagen zu überprüfen, darauf, mit wem die in den letzten 3 Wochen telefoniert haben. Ist nicht zulässig nach Recht. Ob das so schlau ist, da hätte ich mal
gerne einmal ganz kurz noch was dazu sagen und dann vorschlagen, dass wir haben hier noch ein paar mehr Punkte auf der Agenda, damit wir das noch durchkriegen, weil ich vermute mal, Ihre Zeit ist begrenzt oder haben Sie hier Open End sich Zeit genommen?
Open End nicht, aber eine halbe Stunde, wenn Sie...
Ja, das ist gut zu wissen. Also zum Thema Vorratsdatenspeicherung, Handys und so weiter. Sie haben es vorhin schon mit den Internetcafés schön als Beispiel gemacht. Es gibt immer wieder Wege, diese Überwachungsmaßnahmen oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, zu umgehen. Man kann sich anonyme Handys zulegen, man kann das Handy ausschalten, bevor man die Bude anzündet vom Nachbarn oder von irgendeiner Werkshalle. Da muss man nicht in der Funkzeit...
Keine Tipps hier zur Anleitung.
Doch, natürlich.
Das sind die einfachsten Mittel.
Das ist, glaube ich, das ist kein Geheimnis, dass man irgendwie sein Handy ausschaltet, bevor man in die Funkzelle reinfährt, wo man dann den Banküberfall macht oder was weiß ich. Kann man jemand das scheiß Kabel von meinem Telefon rausziehen, da hinten in der Ecke? Das ist einfach ein Beispiel, wie man das leicht umgehen kann. Es gibt immer wieder eine Menge Möglichkeiten, wie man das umgehen kann. Ich glaube nicht, dass dieses Mittel effektiv ist, aber...
Aber wenn ich glaube, keine haben, Fehler machen würde, würde nie einer geschnappt. Das muss
ich
auch sehen.
Ich glaube, wir haben unsere Position da hinreichend ausgetauscht, dass das klar ist. So, Torge, wir haben jetzt hier noch...
Genau, das Thema Mitbestimmung. Wir haben ja die 2 Volksinitiativen am Start hier in Schleswig-Holstein, die letztes Jahr gekommen sind. Und ich war ja auch teilweise dabei. Und ich habe halt mitbekommen, dass die SPD halt einfach von Institutionen recht langsam dabei war, wirklich auch zuzusagen und mitzuarbeiten. Sie war beim ersten Treffen war auch dabei, da war ich nicht dabei. Aber wie weit wird von Seiten der SPD die Umsetzung dieser beiden Initiativen in der nächsten Landesregierung mit vorangetrieben werden oder beziehungsweise wie wird das aussehen, Ihrer Meinung
nach? Gerade im Hinblick auf die Koalition, weil der SSW und die Grünen auch relativ früh auch Mitglied dieser Volksinitiativen, des Bündnisses rund um diese Volksinitiative geworden sind. Und wir natürlich das sehr gerne sehen würden, wenn die Volksentscheide in Schleswig-Holstein nochmal überarbeitet worden
wären. Und Wahlalter ab 16 würde ich noch anschließen an die Frage.
Genau.
Fangen wir mit dem Leichtesten an. Wahlalter ab 16 ist unsere Position. Das wird auch Position der Landesregierung sein, definitiv. Wir sind nicht sicher, dass das für uns politisch auszahlt, aber wir halten das für Mitwirkungsrechte von Kindern und Jugendlichen. Das verstehen uns Konservative und Liberale unter dem Stichwort Bürokratieabbau, dass sie Mitbewirkungsrechte einschränken. Das ist nicht unsere Position. Weder bei Gleichstellung noch bei Jugend noch bei Senioren. Wir wollen mehr Mitwirkung, da gehört Wahlalter 16 für uns dazu. Übrigens auch sind wir dafür, wir haben das in Schleswig-Holstein seinerzeit eingeführt, schadeten vom Verfassungsgericht, sind dann wiedergekommen, dass Leute wählen dürfen, die hier leben. Hier arbeiten, Steuern bezahlen, egal wo sie herkommen. Ich verstehe diese Beschränkung auf EU-Ausländer nicht. Das ist nicht unsere Position. Was die Volksabstimmung angeht, da haben wir eine differenzierte Position. Was Volksentscheide auf Bundesebene sind, unterstützen wir das. Haben übrigens eine Arbeitsgruppe, die daher kommt, Maas bei uns geleitet, wo wir solche Vorschläge gemacht haben. Das gilt auch für innerparteiliche Dinge. Also da sind wir generell für mehr Mitbestimmung in Bayern. Übrigens ist das fast die einzige Variante gewesen, um überhaupt diese, sagen wir, Staatspartei, die es dort gibt, gelegentlich zu kontrollieren in den vergangenen Jahrzehnten. Die haben da gute Erfahrungen mitgemacht. Grenzen bei dem kommunalen Bereich sehen wir, und da sind wir etwas differenzierter als Grüne und andere. Wir wollen die repräsentative Demokratie nicht einschränken, sondern wir wollen sie ergänzen. Und wir sehen manchmal ein Problem bei manchen Regularien darin, also was wir nicht wollen, ich habe das vorhin mit einem Florians-Prinzip gesehen, dass zahlungskräftige Minderheiten in der Lage sind, Dinge mal so eben zu regeln. Also die Frage, wie hoch sind Quoren? Das ist eine ganz entscheidende, nicht weil wir das schwieriger machen wollen, sondern weil wir das Demokratieprinzip hochhalten. Und wir wissen eben leider aus Erfahrung, dass wenn man die Bestimmung nicht vernünftig macht, dann setzen sich die am Ende durch, die sich besser organisieren können, die mehr Kohle haben, die die Meinung beeinflussen können oder aber die schlichte Verhinderungsplanung wollen. Also die Leute, die davon reden, wissen ja für Windkraft, finden alles klasse. Ich habe mein Häuschen da, wo ich nicht gestört werden will und das gilt für andere Beeinträchtigungen auch. Und die Normalbevölkerung, der sich Volkspartei SPD, will ich einräumen, ein Stückchen stärker verpflichtet fühlt, normale Leute, die nicht übertrieben viel Geld haben, sozusagen, die sollen nicht in die Lage versetzt werden, dass sie majorisiert werden. Deswegen haben wir mit manchen der Punkte, die es da gibt, das ein oder andere Problem. Aber nicht, weil wir gegen mehr Mitbestimmung wären. Wir wollen Mitbestimmung verbessern, aber auch real. Wenn Sie keine vernünftigen Quoren machen, ist es undemokratisch. Wir wollen auch nicht eine Chaosrepublik haben, wo bestimmte Planungen zum Beispiel, die man macht, alle drei Wochen über den Haufen geworfen werden. Deswegen habe ich vorhin gesagt, es gibt einen Zusammenhang zwischen Transparenz, Bürgerbeteiligung, aber auch Schnelligkeit von Verfahren. Also man muss den Leuten ja auch sagen, die Alternative zur Windkraftanlage ist ein rauchender Schlot oder Atommüll oder sonst irgendwas und nicht gar nichts. Wir haben nämlich eine Industriegesellschaft. Und Mehrheit ist Mehrheit. Also es muss auch so sein, dass Gemeinwohl eine Rolle spielt. Und da muss man über Abstandsregeln, kann man über alles sprechen, aber wenn es so weit kommt, ich kann keine Straße mehr bauen, ich kann, auch wenn es eine Umgehungsstraße ist, die andere entlastet, ich kann keine Windkraftanlage mehr errichten, ich kann gar nichts mehr machen, dann ist Politik auch am Ende und das ist nicht mehr demokratisch, sondern weniger. Also da würde ich sozusagen einen gewissen Diskussionsbedarf sehen, was
alles erreicht. Sehen Sie da denn, wenn Sie sagen, Sie sehen die Quoten kritisch, weil die Bevölkerung bzw. die Entscheidung dadurch anfällig durch Campaigning und Beeinflussungskampagnen werden, sehen Sie denn Potenzial, dass man durch Aufklärung dem entgegensteuern kann? Also, dass wenn man von vornherein die Bevölkerung soweit durch Transparenz und durch Öffentlichkeit und durch Einblick in die Verfahren soweit informiert, dass die Bevölkerung weniger anfällig gegen Kampagnen wird, dass man eventuell da entgegensteuern kann?
Teilweise ja, aber auch da muss man Realist sein und darf die Politik nicht nur intellektuell betrachten. Ich nehme mal zwei Hamburger Beispiele. Hamburg hat abgestimmt über die Privatisierung der Krankenhäuser. Gute Beteiligung, Regierung hat das ignoriert. Ganz schlechtes Beispiel. Das finde ich geht nicht. Wenn ich Volksentscheide habe, dann muss ich sie auch als Parlament beachten. Sonst funktioniert das nicht. Allerdings mit der Rechtschreibreform in Schleswig-Holstein seinerzeit, da hat man Volksentscheid gemacht, Volksbürger war dagegen. Das Parlament hat das irgendwann ändern müssen, weil wir gesagt haben, es kann nicht sein, dass wir eine Insel haben mit 15 anderen Ländern, die deutsche Sprache haben, wird anders geschrieben. Die Erwachsenen nebenbei kümmern sich darum sowieso nicht, schreiben wie sie wollen. Aber die Kinder sind nachher benachteiligt, wir haben Zentralbild, das kann man nicht machen. Das war eher ein Schutz. Anderes Beispiel, die Schulabstimmung in Hamburg war leider so, dass die davon betroffen waren, die von gemeinsamen Längermaßnahmen profitiert hätten, in sozial schwächeren Stadtteilen miserable Wahlbeteiligung hatten. Aufklärung hin oder her, das schaffen sie in einem gewissen Rahmen. Aber gucken Sie mal, wie die anderen, diese Scheuerzen, wie die alle hießen, wie die aufgeklärt haben, was sie da veranstaltet haben, welche Werbetafeln, was es da an Zeitungsbeilagen gegeben hat, was die veranstaltet haben. Und da muss ich ehrlich sagen, vor so einer Art von Demokratie graut mir. Ich höre auch aus Berlin, da gab es zwei Volksentscheide, einen zur Religion, einen zum Flughafen Tempelhof. Die sind in der Sache vernünftig ausgegangen am Ende, mit Glück. Aber ein dermaßen massiver finanzieller Einsatz von Lobbygruppen in so einer Stadt, so wünsche ich mir Demokratie nicht.
Okay. Aber eine ganz blöde Frage. Das kann man jetzt, glaube ich, mit diesem massiven finanziellen Einsatz prima machen, wenn man irgendwie in 5 Jahren mal 2 Volksabstimmungen hat. Wenn wir alle paar Monate eine Volksabstimmung haben, dann muss man schon, ich sag mal, ziemlich dickes finanzielles Polster haben, um andauernd da dran rum zu manipulieren.
Naja, Volksabstimmungen gibt es ja wahrscheinlich nicht in trivialen Angelegenheiten.
Warum
die,
nicht?
Die wichtig sind, und wenn die wichtig sind, wenn die wichtig genug sind, da finden Sie schon materielle Interessen, die das finanzieren. Mhm. Schauen Sie sich mal an, was es für Anzeigen auch in der Landtagswahl gegeben hat. Mhm. Neue soziale Marktwirtschaft mit so Tarnnamen, wo die Leute gar nicht wissen, dass es die Arbeitgeberverbände sind, die das bezahlen, zur Energiewende in einer so massiven Form. Mhm. Also wo ich ehrlich sagen muss, und dann gibt es auch ein paar Dinge, wo ich sagen muss, da wünsche ich mir Volksabstimmungen nicht. Auch deswegen nicht, weil ich finde, der Abwägungsprozess, den ein Parlament macht, ich weiß, es werden meistens solche Horrorbeispiele genannt, aber es ist ja auch nicht ganz falsch. Der Umgang mit Straftätern in bestimmten Bereichen, den möchte ich nicht per Volksabstimmung entscheiden lassen. Also man muss bestimmte Dinge auch, finde ich, aus dem Katalog herausnehmen, worüber abgestimmt werden darf, weil sie sonst so eine Art Stammtisch Demokratie bekommen, also wir haben, die man sich auch nicht wünscht.
Wir haben im Moment so ein bisschen die Idee, Stammtischdemokratie hier einzuführen. Die Idee ist, wir prüfen gerade, ob wir Liquid Feedback einsetzen können. Davon haben Sie bestimmt schon gehört. Die Idee ist, dass wir sehr viele Meinungsbilder von der Bevölkerung bzw. auch unserer Basis erheben wollen. Damit wir einfach eine Idee haben, wie denn die Basis bzw. die Bevölkerung so tickt.
Als Partei und Fraktion.
Sowohl als auch, ja.
Wie wird das denn eigentlich kontrolliert, wer Mitglied ist und wer nicht Mitglied ist?
Wir müssen erstmal klären, wie wir das überhaupt machen. Wir waren gestern beim Rechnungshof. Der Rechnungshof hat uns gesagt, wir müssen Bürger fragen und nicht Parteimitglieder. Damit hat sich das Problem mit der Prüfung, ob es ein Parteimitglied ist oder nicht, erledigt. Was auch nicht schlimm ist, wenn wir die Bürger fragen. Unsere Haltung dazu ist, wir sind keine Parteimarionetten, sondern wir sind Abgeordnete, die nur im Gewissen verpflichtet sind. Aber es ist natürlich eine gute Entscheidungsbasis, wenn man weiß, wie die Basis so tickt. Und wenn die offensichtlichen Blödsinn entschieden haben, weil jetzt gerade irgendwie ein krasses Campaigning auf sie einwirkt, dann kann man das berücksichtigen. Aber das ist mir zumindest bei der Piratenbasis so noch nicht oft, ich glaube, noch gar nicht vorgekommen. Also,
das war bisher auch nicht relevant, oder?
Das ja, kann natürlich auch sein.
Ist ja möglicherweise, ich kann das nicht richtig beurteilen, wenn man die Wählerstunde anguckt, ist das ja bei Ihnen differenziert. Nicht Wählerlager unzufriedener und so weiter. Aber trotzdem tendenziell würde man sie politisch ja nicht im rechten Spektrum einordnen. Unabhängig von Debatten, die Leute ja auch teilweise interessengeleitet geführt haben und halt manchmal auch ein bisschen dummhaftige Äußerungen des einen oder anderen. Aber die Gefahr solcher Punkte, über die ich gesprochen habe, die liegen ja eher im rechten Bereich. Dass es also Dinge gibt, wenn Sie da zur Volksabstimmung herbeiführen würden, würden die schon den Grundrechtskatalog des Grundgesetzes verletzen. Und das wären zum Beispiel für mich absolute Grenzen. Der Grundrechtskatalog des
vollkommen
Grundgesetzes
klar.
Darf auch nicht mittelbar verletzt werden.
Das darf das Parlament nicht verletzen, das ist auch keine Volksentscheidung.
Keine Todesstrafe für Kinderschänder erfordern darf, als gegen das Grundgesetz verstößt, ist ja selbstverkehrend, da brauchen wir ja eigentlich nicht
übertrieben. Also, Was das Piratendenken angeht, ich lade Sie gerne ein. Wir haben am 24. Juni, so wie es aussieht, unseren nächsten Landesparteitag in Rendsburg. Wenn Sie wollen, können Sie...
Flensburg?
Ich habe Rendsburg verstanden. Nee. Na gut. Klingt fast genauso. Ich würde mich freuen, wenn Sie vorbeikommen und sei es für ein paar
Tag,
Stunden.
Wenn an dem Tag meine Frau nicht 50 Jahre alt werden würde, würde ich das tun.
Okay. Weil dann können Sie sich das einfach mal angucken und mal ein bisschen Piratenluft schnuppern. Aber Ihre Frau ist natürlich wichtiger. So, was mir noch gerade einfällt zum Thema Mitbestimmung, Petitionswesen. Ich habe gehört, dass sowas wie eine E-Petition hier in Schleswig-Holstein in der Planung ist. Können Sie sich zum Beispiel auch vorstellen, dass man da die Möglichkeit schafft, die Leute anonym mit bestimmen zu lassen. Also weil wenn man sich zum Beispiel das E-Petitionsportal von dem Bundestag anguckt, dann soll man immer seinen Klarnamen einfüllen, das wird aber überhaupt nicht kontrolliert. Das heißt, die Qualität der Petition, ich sag mal, ja, leidet ein bisschen darunter, dass man ganz leicht Fake-Accounts einstellen kann. Auf der anderen Seite werden trotzdem Namen erhoben.
Also generell würde ich sagen, finde ich alles, was mit E-Petitionen angeht, richtig gut. Und die haben übrigens auch Effekte gehabt, wo finde ich, dass die Demokratie von profitiert. Diese Zensursula-Geschichte, die hatte ja richtig Pfiff. Und auch andere Dinge. Übrigens denken wir auch in der SPD darüber nach, solche Sachen zu machen. Auch Mitglieder stärker zu beteiligen und sowas. Also das finde ich, ist moderne Kommunikationsmittel eingesetzt für mehr Beteiligung. Wo ich Schwierigkeiten sehe, aber das ist eine sehr grundsätzliche Frage, ist überhaupt das Thema Anonymität im Netz. Wir sind nicht im arabischen Raum, hier ist niemand an Leib und Leben bedroht, sich zu äußern. Dort war das teilweise Demokratiebewegung, die extrem positiv waren, wo Leute, die bedroht sind, sich schützen müssen. Hier habe ich den Eindruck, ist Anonymität im Netz deswegen ein Problem, weil sie genutzt wird, Dinge zu tun, die man mit dem eigenen Namen nicht täte. Also das, was an unflätigen, also geradezu irrwitzigen Formen von Kommunikation, von Hetze, von übler Nachrede, von allen möglichen Dingen im Netz gibt, findet nur deswegen statt, nach meiner Einschätzung, oder nicht nur, findet hauptsächlich deswegen statt, weil man sich tarnt. Und da bin ich altmodisch und muss ehrlich sagen, also mal ein bisschen simpel ausgedrückt, das, was im realen Leben nicht akzeptabel ist, ist es auch im virtuellen nicht. Was nicht bedeutet, dass ich dafür wäre, für Zensur oder sonstiges, ist nicht mein Punkt, sondern ich sage nur, ich darf auch nicht hingehen und darf Ihnen oder sonst irgendjemand im realen Leben, wenn ich persönlich gegenüber trete, bestimmte Dinge tun, jedenfalls nicht ohne, dass das Risiken für mich hätte, wenn ich das mache. Das finde ich geht im Netz auch nicht.
Also, also möchte ich mal einen Einspruch anlegen. Also, auch wieder eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Sie haben unschuldig recht. Diese Dinge gibt es. Aber alleine, wenn ich überlege, und ich weiß schon nicht, wieder als ehemaliger Generalsekretär der Piratenpartei, wir generieren am Tag 15 bis 16 Millionen Mails. Wenn dann maximal 50 bis 60 den Charakter haben, den Sie dargestellt haben, den wir alle beklagen, dann ist das also schon eine hohe Zahl. Der Rest ist vernünftige, sinnvolle Kommunikation. Okay. Und die darf dann auch gerne wahlweise und optional offen oder anonym stattfinden. Das finden wir, das muss möglich sein. Das muss möglich sein. Es gibt Gründe, warum jemand nicht so auftreten möchte. Manchmal auch die Gründe, die Sie ja genannt haben, bei den Kindern und Jugendlichen, dass sie sich selber nochmal schützen können, bevor sie endgültig und für immer transparent im Netz stehen. Das ist eine Frage der Kultur. Aber es sind Ausreißer von denen, das ist nicht der Regelbetrieb. Der Regelbetrieb, zum Beispiel eines ordentlichen Shitstorms, ist vorbei. Den letzten hat es vor anderthalb Jahren gegeben, was wir jetzt erleben, sind laue Lüftchen vergleichsweise. Da bessert sich schon die Kultur.
Ich würde da gerne noch mal was drunter setzen. Im Parteiengesetz steht drin, dass man bei Abstimmung, wenn einer sagt, ich möchte das jetzt gerne anonym abstimmen, muss man eine anonyme Abstimmung machen bei Parteigremien. Ja, meine ich ja. Entschuldigung. Geheim. Aber schön, dass Sie das kennen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist ein gutes Zeichen. Geheim. Genau, dass man geheime Abstimmung macht. So. Dann der zweite Punkt. Im Bundesdatenschutzgesetz steht drin, dass die politische Meinung ein besonderes Datum ist. Also sprich, das ist besonders schützenswert. Und ich finde, dem sollten wir Rechnung tragen. Und das heißt auch, dass anonyme bzw. pseudonyme Kommunikation unbedingt notwendig sein sollte. Ich glaube auch nicht, dass das ein Problem ist. Vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel, wenn Sie über die Straße gehen, sind Sie nicht anonym, aber bei mir ist es wahrscheinlich noch ein paar Wochen der Fall, das wird sich dann wahrscheinlich auch demnächst schnell ändern. Wenn ich jemanden auf der Straße beleidigen würde, dann hätte, wenn ich schnell genug weg bin, das für mich wahrscheinlich keine Folgen, weil man würde mich nicht erkennen und man wüsste nicht, wer ich bin. Ich bin auch pseudonym bzw. anonym. Was toll wäre für das Petitionswesen und auch für die Beteiligung von Bürgern, wir müssen sicherstellen, dass da nicht jemand 100-mal für irgendwas abstimmt. Die Technologie haben wir aber schon. Stichwort neuer Personalausweis. Der neue Personalausweis bietet an, ein eindeutiges Pseudonym zu generieren für jede einzelne Abstimmung, dass das auch nicht verkettbar ist, zusammen mit der Ermittlung beispielsweise des Wohnortes, dass man sicherstellen kann, dass zum Beispiel die Person auch einen Wohnsitz in Schleswig-Holstein hat. Das ist ein wahnsinnig schlagkräftiges Instrument. Es hat noch nicht jeder einen neuen Personalausweis, aber für die Leute, die einen haben, kann man da, glaube ich, sehr viel machen. Da würde ich mich gerne noch mal in Ruhe drüber unterhalten.
Gegenfrage. Also geheime Abstimmungen sind übrigens in Parteien und auch im Parlament immer nur zulässig bei Personalwahlen. Nichts bei Sachfragen. Kann ich beantragen, so viel ich will. Bei Sachfragen ist geheime Abstimmung nicht zulässig, sondern da muss klar gesagt werden, teilweise haben wir uns hier sogar namentliche Abstimmungen. Die können beantragt werden, dass man also sozusagen sich öffentlich sagen muss, ich dafür oder dafür. Das finde ich auch gut. Das, was Sie sagen mit der Frage, abzustimmen über bestimmte Dinge per E-Pad, das ist nicht mein Problem, dass das auf so eine Weise geschieht. Worum es mir eigentlich ging, ist, auch nicht Paranoia, dass sozusagen dass das nur ein großer Anteil wäre, aber wie schütze ich Menschen davor, zum Beispiel, dass sie anonym beschuldigt werden, dass sie in Misskredit gebracht werden. Der Meier ist jemand, der, was weiß ich, Kinderpornografie macht, irgend sowas. Sowas an verschiedenen Stellen im Netz, sozusagen anonym, und sie sind im Grunde genommen ruiniert. Ja. Und zwar richtig ruiniert. So, da ist meine Frage, also deswegen, ich habe für das Thema Anonymität, dafür würde ich immer meine Gegenfrage, wofür braucht man Anonymität? Für sowas würde ich sagen, okay, also wenn ich abstimmen will. Aber wozu brauche ich in der Demokratie Anonymität, oder wofür, wo muss ich Anonymität schützen? Da finde ich, darüber müsste man mal sehr genau reden. Generell finde ich Anonymität nicht schützenswert. Weil mein Anspruch in der Demokratie eigentlich ist, dass Menschen freie Meinungsäußerung haben, dass sie das auch dürfen, dass sie nicht belangt werden dürfen dafür und dass sie hier nicht bedroht und verfolgt werden. Ich kann in der schwierigen Lage sein, wo ich meinen Namen nicht nennen möchte, aber was hat das mit Kommunikation im Netz zu tun? Also die Frage ist für mich noch nicht beantwortet. Abstimmen, okay. Aber sag mal, Aktivitäten im Netz entfalten, wozu müssen die anonym sein dürfen? Welche Aktivitäten sind das?
Das Beispiel von dem Fußgänger ist schon korrekt gegriffen. Aber ich stimme hinzu, darüber muss man nachdenken und arbeiten. Aber der Unterschied ist zum Beispiel der Polizist, der freiwillig jetzt ein Namensschild trägt und auf die Straße geht. Derselbe Polizist legt sich auf, dass in der Demo beispielsweise eine Kennzeichnungspflicht, wie wir sie uns vorstellen, einen anonymisierten alphanumerischen Code tragen will. Das können wir nicht nachvollziehen. Das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Wer also mit offenem Visier, das heißt ohne Schutzhelm und ohne diese Dinge auf die Straße geht, beklagt sich, wenn er dann mit geschütztem Helm einen alphanumerischen Code hat. Die Logik entzieht sich uns. Aber es geht eigentlich darum, dass derjenige optional entscheiden kann, bin ich anonym oder bin ich nicht.
Da gibt es aber auch
einen Stück auf die Straße oder nicht. Das ist der Punkt.
Da gibt es aber auch einen Kompromiss. Auch darüber gibt es ja Debatten, auch bei uns in der Partei. Und wenn ich das richtig sehe, sind die meisten der Meinung, wenn die sozusagen eine Nummer haben, sodass identifiziert werden kann, wenn einer was falsch gemacht hat, ist das okay. Was wir nicht gerne wollen, ist, dass Leute, die ein Privatleben haben, Familie haben, aufgrund ihres Berufes sozusagen dann
da sind wir völlig einig.
Schikanen ausgesetzt sind. Also über sowas, so sind ja eher die Kompromisslinien. Also
wir haben die Koalition eine Kennzeichnungspflicht einführen?
Ich bezweifle sehr stark, dass wir sowas in den Koalitionsvertrag reinschreiben werden in der Detaillierung. Aber ich würde vermuten, dass ein Kompromiss darin liegen wird, dass man sagt, wir wollen eine Möglichkeit schaffen, dass wenn einer irgendwas macht, was er nicht soll, wobei ich selbst Innenminister war und sagen muss, solche Fälle wirklich ganz extrem selten sind, dann muss man in der Lage sein, den zu identifizieren, damit nicht unterstellt wird, die schützen den, eine Krähe und so weiter. Kennt das? Das wollen wir nicht, aber Klarnamen, nur jemand, der das möchte. Ich glaube, so eine Linie irgendwie wird sich...
Also wir haben, um dabei zu sagen, wir haben also das so überlegt, dass ein alphanumerischer, leicht merkbarer Code, der auch gewechselt wird und nur bei großen Einsatzlagen stattfindet und dann durch Richtervorbehalt aufgelöst werden kann.
Das wäre für mich persönlich was...
Und mit der Begründung nicht, weil wir glauben, dass wir...
Ja, das haben wir sogar als Beschluss an der Landespartei, aber selbst für Beschlüsse an der Landespartei und selbst für den Landesvorsitzenden gilt, dass man manchmal, auch wenn man sie nach außen vertritt, trotzdem noch eine eigene Meinung hat.
Das sind die Schnittmengen, von denen der Aldi-Spaß ist.
Aber im Ernst, die Beschlusslage geht tatsächlich in die Richtung. Ja.
Ich würde gerne nochmal ganz kurz auf die Sache mit den geheimen Abstimmungen zurückkommen. Ich habe gerade mal rausgesucht, Parteiengesetz, Paragraf 15, Willensbildung in den Organen. In Absatz 2 steht da... die Wahlen der Vorstandsmitglieder und der Vertreter zu Vertreterversammlungen und zu Organen höherer Gebietsverbände sind geheim. Ja. Bei den übrigen Wahlen kann offen abgestimmt werden,
ja, kann.
Wenn sich auf Befragen kein Widerspruch erhebt. Bei den übrigen Wahlen.
Nie bei Sachentscheiden.
Doch. Bei den übrigen Wahlen.
Also das heißt, ja, bei übrigen Wahlen kann offen abgestimmt werden, wenn sich auf Befragen kein Widerspruch erhebt. Das heißt, jedes Mitglied kann verlangen, dass geheim
auch aber nur bei Personalwahlen.
Nein, das steht
Wahlen,
da nicht.
Bei Wahlen,
ja. Mit Wahlen sind Personalwahlen gemeint, genau. Keine Sachentscheidung.
Bei Wahlen steht da.
Immer nur um Personal. Und ja, unter dem Begriff Wahl versteht...
Also ich verstehe...
Nicht Abstimmung, sondern Wahlen.
Das ist der Unterschied zwischen
Wahlen. Also ich verstehe da drunter normale Wahlen, aber wir können gerne nochmal in Parteiengesetzkommentare
reinkommen. Wahl ist geht zum Beispiel Kassenprüfung und sowas.
Ah, oh, okay.
Deswegen redet man von Wahlen und Abstimmung.
Gut.
Abstimmung sind Sachentscheidungen.
Gut, Frage?
Ich habe noch einen inhaltlichen Punkt. Und zwar, wir wollen, dass die Zulage für parlamentarische Geschäftsführer abgeschafft wird, weil das Verfassungsgericht schon vor 11 Jahren im Fall Thüringens, wissen Sie sicherlich, entschieden hat, dass das verfassungswidrig ist, also gegen den Gleichheitsanspruch der Abgeordneten verstößt. Und da wäre halt unsere Frage, ob andere Fraktionen bereit sind, das politisch mitzumachen oder ob wir da eben vor das Landesverfassungsgericht ziehen müssen. Sehen Sie da Möglichkeiten, sich darüber zu unterhalten mal, über diese Sache?
Also ich glaube nicht, dass Sie dafür viel Sympathie finden werden. Wir haben nämlich praktisch alle Zulagen jenseits dessen abgeschafft. Die parlamentarischen Geschäftsführer gehören aber zu denjenigen, die neben den Abgeordneten Dingen, die normale Abgeordnete tun, da gehören sogar Arbeitskreisvorsitzende, Ausschussvorsitzende, also all diese Dinge dabei, die immer noch einen gewissen Zeitaufwand zu machen sind. Bei den parlamentarischen Geschäftsführern ist der Zeitaufwand fast so hoch, nicht ganz, aber fast so hoch wie der bei den Fraktionsvorsitzenden. Die müssen also für die ganze Fraktion Dinge leisten, die deutlich über Mandat hinaus sind. Die haben übrigens auch bei uns auch die Arbeitgeberfunktion. Das heißt, sie sind für die hauptamtlich zuständig für die Mitarbeiter, Mitarbeitergespräche, für alles, was da so ist. Und dafür sollen sie auch ordentlich bezahlt werden, ist unsere Auffassung. Und das Urteil übrigens bezog sich nicht explizit auf die parlamentarischen Geschäftsführer dort.
Doch.
Nein. sondern sich genau angucken. Anlass jedenfalls dafür waren nicht die parlamentarischen Geschäftsführer, sondern
das ist richtig. Anlass,
Anlass waren alle möglichen Funktionen, die hier alle längst abgeschafft sind. Andere Parlamente haben die noch, Schleswig-Holstein nicht. Haben auch keine Pauschalen mehr. Ist alles weg. Wenn Sie sich das Abgeordnetendasein mal eine Weile von innen angeguckt haben, Frau Bär nämlich aus, weil sie das kennt in einem anderen Kontext, wenn Sie sich das mal angucken, Aufwand und was sie können und was sie dürfen, glaube ich, also sie, aber ich bin sicher, wenn sie so einen Antrag stellen, würden sie in anderen Fraktionen dafür keine Mehrheit finden, weil die PGF sozusagen eine wichtige Rolle haben, für die wir sie auch bezahlen, sonst macht das nämlich keiner. Es ist übrigens kein vergnügungssteuerpflichtiger Job. Der muss ganz viele Dinge tun, um die sich niemand, doch wirklich niemand reißt, schwierige Aufgaben zu lösen. Und ohne eine Zulage, bei deren Höhe kann man streiten, das ist wieder okay. Aber dass sie eine brauchen, finde ich, das würde ich schon vertreten. Also sie können es beantragen, sie werden feststellen, da stimmt keiner mit. Und ich glaube, wenn sie damit vor das Verfassungsrecht ziehen würden, nur mit dem PGF, würden sie auch unterliegen. Denn das Verfassungsrecht wird sagen, gibt es einen Aufgabenkatalog, der über das normale Belastungsmaß von normalen Abgeordneten, die Wahlkreis haben, die fachlich so weit hinausgeht, und das würde hier festgestellt werden. Und da werden sie keine Chance haben. Aber
ja, gute Reise. Das Urteil vorlesen, was das Verfassungsgericht damals gefällt hat, da heißt es halt drin, dass der Paragraph sowieso des thüringischen Abgeordnetengesetzes eben gegen Artikel 38 Grundgesetzes verstoßen, soweit danach parlamentarische Geschäftsführer der Fraktionen, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und die Ausschussvorsitzenden zusätzliche Entschädigung erhalten. Also von daher ist das völlig klar, was da entschieden worden ist, die Verfassungslage. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, dass wir nochmal mit allen Fraktionen ein Gespräch führen, weil wenn Sie natürlich von vornherein sagen, Sie machen sich mit, dann müssen wir halt den schweren Weg gehen. Aber uns wäre es natürlich lieber, wenn man das irgendwie politisch auch lesen könnte. Aber sonst,
vielleicht sage ich es eindeutig, sage ich mal so. Vielleicht mögen Sie es ja auch mal an. Ich kenne das thüringische Gesetz nicht, aber ich kenne die Kultur in anderen Ländern. Ausschussvorsitzende oder auch Arbeitskreisvorsitzende wurden hier früher auch gesammelt. Das war keine sehr gute Entwicklung, weil mancher dann das sozusagen als Anreiz gesehen hat. Das ist aber normale fachliche Arbeit. Die ostdeutschen Gesetze sind teilweise auch in anderen Zeiten entstanden und hatten andere Konstellationen. Aber wenn Sie es mal eine Weile angekommen, Sie müssen ja tun, was Sie richtig finden, aber ich empfehle Ihnen das, sich die Parlamentspraxis mal ein Weilchen anzugucken. Und dann immer noch der Meinung sind, die PGF sind überbezahlt, dann müssen sie den Antrag stellen. Aber ich glaube, sie werden wenig Sympathie finden, wenn sie ohne sich das angeguckt zu haben, hinkommen und sagen, jetzt beantragen wir einfach mal das abzuschaffen. Da wird keiner mitmachen, weil die Leute sagen, nehmt doch mal erstmal selber einen PGF und guckt euch mal an, was der tun soll, oder sie, und dann entscheidet euch. Dann müssen sie wissen, ich vermute nur, wenn hier einer von der FDP sitzt oder von den Grünen oder vom SSW oder von sonst, dann würden die ihnen alle sagen, schauen sich die Arbeit an und dann urteilen sie selbst mal nach einem Jahr, kommen Sie wahrscheinlich zu einer anderen Haltung.
Irgendwo sind halt auch verfassungsrechtliche Grenzen, die unabhängig von Zweckmäßigkeits- oder Wünschenswertsüberlegungen zu berücksichtigen sind. Und zum Zweiten kommt hinzu, dass es halt auch eine Frage der Gerechtigkeit ist. Wir können nicht bei allen sozialen Einrichtungen kürzen, Frauenhäuser schließen und so einen radikalen Kahlschlag machen im Land, wie wir das müssen wegen der Schuldenbremse, wenn gleichzeitig nicht die Abgeordneten eben auch sagen, wir kürzen bei uns auf. Und darum geht es uns, um die Frage der Gerechtigkeit.
Darf ich Widerspruch einlegen? Gerne. Erstens bin ich nicht der Meinung, dass wir wegen der Schuldenbremse radikal kürzen müssen und ungerecht sein müssen. Ich bin nicht dafür, bei Frauenhäusern zu kürzen. Würde es mit dem Blindengeld, ja. Das wollen wir ändern. Das haben wir auch angekündigt, dass wir dem Blindengeld wollen wir kostenneutral ändern. Es gibt also nicht nur die Alternative Abgeordneten kürzen oder ungerecht sein. Und zweitens bitte ich zu bedenken, ich glaube, Politiker sind insgesamt nicht überbezahlt. Wer wegen finanzieller Gründe Politik geht, ist entweder ein Trottel oder charakterlich zweifelhaft. Ich glaube nicht, dass das der Punkt ist. Ich würde nur bitten, das ist sozusagen mein Gegenargument, schauen Sie sich den Betrieb an und urteilen Sie dann, ob Sie der Meinung sind, dass es auch im Vergleich zu anderen übrigens. Das ist sehr populär, was Sie sagen. Wenn Sie damit in eine Versammlung gehen, kriegen Sie 99,9%, wenn Sie sagen, was Politiker werden überhaupt bezahlt, ne? Dass die meisten Leute finden, jede Erhöhung ist sowieso total daneben. Da können wir jahrelange Nullrunden haben, 10 Jahre hintereinander, so klein, eine Erhöhung.
Ich glaube, es ist durchaus wichtig, dass Politiker angemessen bezahlt werden, allein schon, damit sie nicht bestechlich sind. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder?
Es ist auch wichtig, dass die Verfassung eingehalten werden.
Vollkommen klar.
Da sind wir doch einer Meinung. Aber mein Rat wäre, also nehmen Sie mir das nicht übel, es ist wirklich ein kollegialer Rat, dass gerade was solche Veränderungen angeht, der Praxis hier im Landtag, man sich ganz schnell sozusagen alle zu Gegnern macht, wenn man kommt und sagt, ich will gar nicht gucken, sondern ich will das sofort ändern.
Ich glaube, dass wir uns die Bürger zum Freund machen, wenn wir uns dafür einsetzen, die Verfassung einzuhalten.
Aber
und wenn das nicht im Einvernehmen geht, dann müssen wir das halt auf die Art und Weise
machen. Das
machen wir
ja nicht gerne. Aber man wird ja nicht dümmer, wenn man sich Praxis auch mal nur anguckt und sie dann beurteilt. Aber das müsste ich selber wissen. Genau. Ich bin wahrscheinlich sozusagen, der ist schon zu lang Politiker, sozusagen, der muss so reden, das ist nicht mein Punkt.
Aber manche Sachen gewöhnt man sich immer wieder.
Manchmal. Ich könnte Ihnen durchaus auch schildern und auch das wirklich ohne Lamoyanz, macht das freiwillig. Aber wenn Sie sozusagen gucken, was man so tut, dann habe ich zum Beispiel nicht den Eindruck, dass das, was sozusagen die materielle Gegenleistung dafür ist, eine Überbezahlung wäre. Ich finde aber schon, Abgeordnete haben Verflechtungen und die haben, das machen nicht alle, wie sie es tun sollten, sie müssen sich rechtfertigen, Transparenz, dürfen keine Gelder annehmen, die sie müssen sagen, wer sie beeinflusst. Aber ich sage mal, das Ausmaß an Einsatz auch und die Frage, was man dafür bekommt, das würde ich nicht mal so eben in der Frage, was ist populär im Saal draußen. Denn wenn sie das machen, dann würde ich sagen, würden die Diäten abgeschafft werden.
Weil es gibt halt viele Landtage, wo es diese Zulagen nicht gibt und wo auch sehr qualifizierte Leute parlamentarische Geschäftsführer sind, die sicherlich keine weniger schlechte Arbeit machen.
Ich kenne keinen Landtag, wo die PGFs nicht...
In Thüringen zum Beispiel, da gibt es keine Zulagen mehr für, nachdem das entschieden worden ist. Ich wollte aber nochmal auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, und zwar ist das der Punkt Koalitionsvertrag. Sie hatten ja gesagt, dass Sie nach Abschluss der Verhandlungen nochmal das Gespräch suchen werden. Können wir davon ausgehen, dass dann auch der volle Koalitionsvertrag veröffentlicht wird? Ist das geplant?
Ich würde da gerne nochmal genau auf den Zeitpunkt zu sprechen kommen, weil wir haben ja vorhin gesagt, wir möchten gerne sowas wie ein Meinungsbild von der Basis bzw. auch von der Bevölkerung einholen.
Also für die Frage das der Unterstützung.
Das Problem an der ganzen Sache, wenn wir zwei Tage vor der Abstimmung den Koalitionsvertrag sehen, dann kriegen wir das nicht mehr hin.
So wird das nicht sein. Wir werden ja unseren, jetzt so wie die Planung ist, ich schätze mal, wir sind am 4. Juni ungefähr durch. Da haben wir, glaube ich, Redaktionskonferenz beabsichtigt. So, am 5. konstituiert sich der Landtag, die Ministerpräsidentenwahl am 12. Da wir unseren Parteitag am 9. haben, und wir sind auch eine demokratische Partei, versenden wir die Unterlagen, und das ist dann öffentlich, unser Parteitag ist uns auch öffentlich, Livestream, empfehle, reinzugucken, versenden wir sozusagen den Koalitionsvertrag natürlich an die Delegierten und es ist öffentlich, über den wird auch öffentlich debattiert. Das wird eine Woche etwa so sein, zwischen dem 4. und dem 9. und die Wahl ist am 12. Also insofern, sagen wir, 8 Tage, ja, sich damit zu beschäftigen, das ist sicherlich eine Möglichkeit. Wobei, das habe ich vielleicht vorhin eingangs nicht gesagt, es geht nicht darum, dass ich jetzt gekommen bin, um darum zu buhlen sozusagen, an dieser, ich habe das so verstanden, wir gehen mit Fraktionen so um, dass wir sowohl, wenn wir jemanden zur Wahl stellen, jetzt unser Ministerpräsidentenkandidaten, das ist eine Personalentscheidung, muss jeder selbst treffen, geheime Wahl, ob er den oder vielleicht stellen die anderen jemanden auf, weiß ich nicht, einen Gegenkandidaten unterstützt, das müssen sie selbst wissen, dafür werben wir. Wir werben auch für jede einzelne Sachfrage. Wenn wir mit einer Initiative kommen in den Landtag, der Koalitionsvertrag an sich ist ja nur, über den wird ja in dem Sinne nicht abgestimmt, sondern die Parteien sagen, ist das die Arbeitsgrundlage für uns drei Parteien. Daraus folgen Initiativen, einzelne, wichtige, weniger wichtige. Und da wird es Punkte geben, wo sie sagen, finden sie blöd, und Punkte, wo sie sagen, finden sie gut. Wir kommen aber durchaus, das ist unsere Vorstellung, wenn wir parlamentarische Initiativen ergreifen, auch auf sie zu und werben um Zustimmung, so wie wir werben,
wenn das wir... Das werden wir genauso machen, weil in der Sache sind wir vollkommen frei, mit jedem zu reden, solange es...
Das geht auch für Personalarbeit.
Ich habe noch eine Frage zum Koalitionsvertrag. Können Sie sich vorstellen, dass es eine Möglichkeit gibt, dass wir eine Zwischenversion bekommen, bevor Sie die fertige Endredaktionsversion rausgeben, einfach mit dem Hintergrund, ich möchte ja auch von uns mitgewählt werden und vielleicht steht da irgendwas drin, wo wir sagen, das ist ein absolutes No-Go, was Sie vielleicht gar nicht gesehen haben, dann können wir Ihnen das noch sagen und dann können Sie darauf reagieren. Wenn uns das erst einfällt, wenn Sie die finale Version gemacht haben, dann ist das nicht mehr möglich, da noch irgendwas zu machen.
Das Problem an so einer Überlegung ist zweierlei. Das eine ist, auch unsere eigene Partei muss sozusagen wohl oder übel hinnehmen, dass wir zwar parteiinterne Vorbereitungsgruppen haben, wo ganz viele teilnehmen, aber unsere eigenen Delegierten, die entscheiden, ist das die Arbeitsgrundlage, kriegen das in dieser Woche. Und wenn wir dann Vorversionen anderen Parteien geben, würden wir sagen, ihr habt wohl nicht mal alle Tassen im Schrank sozusagen, das würde nicht gehen. Zweitens verstehe ich das auch nicht so, und bitte ich sozusagen das auch nicht misszuinterpretieren, dass ich nun gekommen bin, Hauptursache gewesen, weil jetzt muss ich alles dafür tun, sozusagen, damit der Albi Stimmen von den Piraten kriegt. Das ist nicht unser Anliegen. Das würde auch den falschen Eindruck erwecken, als ob wir glaubten, wir hätten sozusagen keine Mehrheit im Landtag. Wir haben eine Mehrheit im Landtag und gehen davon aus, wir werben dafür, dass sie nicht sagen, ich hebe jetzt den Daumen oder senke ihn über den Albi, weil mir eine Passage im Koalitionsvertrag ist. Uns ist schon klar, wir lesen Ihre Programme ja auch. Und auch das Gespräch ist ja erkenntnisfördernd. Für mich, ich hoffe, Sie auch ein bisschen, wo Sie ganz besondere Schwerpunkte Ihrer Vorratsdaten waren, solche Dinge, weiß ich ja, sozusagen, und dazu werden Sie auch Dinge finden und darüber kann man ja auch reden. Der Koalitionsvertrag wird aber kein Logbuch sein mit 17 Einzelpunkten, sondern wird sich sehr stark in den allgemeinen Linien unser Parteiprogramm wiederfinden, wenn wir sehen, wie machen wir das mit den Lehrerstellen und was machen wir bei den Hauptpunkten, aber wir werden uns nicht festlegen, was machen wir im Bundesrat. Wenn da für eine Klausel stehen, sind sich die Parteien nicht einig, dann gibt es im Bundesrat keine Zustimmung. Und bei dem Thema Bürgerrechte werden Sie Aussagen finden, nehme ich mal an, in einer gewissen Allgemeinheit, die vermutlich mit vielen übereinstimmen, was Sie auch denken. Und das macht man nicht im kleinen Detail. Deswegen habe ich gesagt, über 5 Jahre weg. Werden wir immer mal wieder kommen, Sie werden Anträge stellen, wir werden Anträge stellen, wo man dann dafür wirbt. Und ob Sie den eigentlich nun für einen geeigneten Kandidaten haben, das würden wir hoffen. Aber das, nehme ich mal an, machen Sie auch ein Stück davon abhängig, ob es einen Gegenkandidaten gibt, wie der aussieht, ob Sie selber jemanden aufstellen oder was auch immer passiert. Das weiß man ja nicht.
Ja, also die Botschaft ist eine ganz andere. Wir stellen uns das so vor, dass Koalitionen echt ein Modell aus dem 20. Jahrhundert sind. Und wenn sie nicht so oft gescheitert wären, würde man das Modell weiter bedienen können. Also keine Stabilitätsgarantie. Das bedeutet also auch, dass wir von uns erkannt haben, dass es möglich sein muss, fraktionsübergreifend zu denken. Dass ein Mann von der CDU mit einem klugen indischen Vorschlag kommt und sagt, ja, guck mal, Wolfgang, wie findest du das? Und dann sagt, das ist eine gute Idee. Und wir beide setzen uns zusammen und sagen, hey, das kann auch von woanders her kommen, was klug und gut ist. Das soll die künftige Arbeit in den nächsten 5 Jahren bestimmen. Das ist unser Ziel. Vor dem Hintergrund haben wir auch gesprochen heute, so sehe ich das.
Und dass umgekehrt ein Vorschlag, der aus der Regierung kommt, auch mal ein schlechter Vorschlag sein kann. Und dass dann eben auch mal der im Parlament abgelehnt werden kann, ohne dass das gleich eine Regierungskrise auslöst. Ja. Das ist halt unsere Vorstellung, dass man echte demokratische Mehrheiten wieder bilden sollte in Parlamenten. Und dass es nicht mehr dieses Blockdenken geben soll, was bisher so läuft. Ne?
Angesprochen, dann würde ich es ähnlich formulieren, dass sie sagt, skandinavisches Parlamentsverständnis, dass man im Prinzip auch dazugehen kann, gibt auch da eine kulturelle Grenze. Wenn heute eine Regierung eine Abstimmung verliert in einer wichtigen Frage, dann würde es keine Zeitung dieses Landes geben, die nicht sagt, die muss zurücktreten. Das ist ein bisschen Kultur,
muss man sich daran gewöhnen.
Ja. Gut, ist ein bisschen die Kultur, aber ich will mal sagen, es gibt zum Beispiel Gewissensfragen, um ein anderes Beispiel zu nehmen, wo wir von vornherein sagen, man kann das nicht so machen, dass das anhand von Parteien. Und da wird die Grenze eher immer weiter gezogen, dass man sagt, es gibt bestimmte Dinge, da würde das, was sie ohnehin in allen Fragen machen, das Parlament auch in anderen Fraktionen so machen. Also wir haben die letztens mal einen Punkt, den Sie vielleicht albern finden, da ging es um die Kennzeichnung von Tieren. Da haben wir gesagt, die Tierschützer bei uns beurteilen das völlig anders, als die im Landwirtschaftsbereich tätig sind. Und dass die Abstimmung wollen wir freigeben, weil wir der Meinung sind, sozusagen, das ist so ein Punkt, das sollte jetzt hier nicht per Mehrheitsmeinung sein, sondern es hat auch unter Umständen was mit Gewissen zu tun. So, da ist das so geschehen. Im Bundestag geschieht das regelmäßig bei Fragen, die mit Gentechnik zu tun haben, passiert das regelmäßig bei Fragen, die mit Auslandseinsätzen der Bundeswehr, nicht in allen Fraktionen.
Okay.
Nicht in allen Fraktionen. Aber in der SPD-Fraktion, zunehmend. So, das ist ein anderer Punkt, nur wir werden nicht von heute auf morgen eine Situation haben, auch dass so die Regierung IBC in Abstimmung findet, ist immer noch cool. Das wird so, glaube ich, bei einer Einstimmung werden.
Auch Übergangsphase, ist ganz klar. Ja.
Aber der Grundansatz von Ihnen, den teile ich, dass man, wenn man es eine Idee gibt und man sagt, man redet darüber offen, lehnt ihn nicht nur deswegen ab, weil er von CDU oder FDP oder der Piraten kommt.
Das muss die Lehre auch
sein. Das ist ja auch okay.
Das gab es zum Beispiel in der Gesundheitspolitik, in der Frage Krankenhausversorgung. Die Grünen haben wirklich eine gute Initiative hingelegt und dann waren die Blockaden wieder aufgebaut.
Also das finde ich den Grund genau okay. Und da werden Sie ihn angesprochen, auch im SSW einen Mitstreiter finden. Und der Einfluss, den der SSW auf unsere Regierung nehmen wird, wird in die Richtung gehen, eher mehr davon zu befördern und uns vielleicht auch ein bisschen daran zu gewöhnen. Wir sind einmal gescheitert mit so einer Geschichte 2005 leider, weil da die Leute sagen, auch Minderheitenregierung, das ist instabil und so, das wollen wir nicht. So war die öffentliche Kommentierung, war nicht der Grund für die Niederlage, aber es war eine öffentliche Kommentierung. Da sind wir ein bisschen weitergekommen, glaube ich. Und Ihren Grundansatz finde ich sympathisch zu sagen, man guckt sich jeden Antrag an und lehnt ihn nicht einfach ab, weil er von Ihnen kommt. Das, soweit haben wir, glaube ich, grundsätzlich.
Meine persönliche Meinung dazu ist, jeder Abgeordnete sollte verstanden haben, worüber er da gerade abstimmt. Und sich, wenn er es nicht verstanden hat, für Nein stimmen. Weil ansonsten gibt es komische Anträge, also es gab mal einen Fall, ich glaube das war Bundespolizeigesetz oder sowas, wo dann irgendwie kurz vor der Abstimmung nochmal eine aktuelle Fassung an alle Büros durchgefaxt wurde, die die meisten Abgeordneten gar nicht gesehen haben. Das war ein irre langes Gesetz und die Leute haben abgestimmt und die wussten gar nicht, worum es geht. Die haben jetzt nachher erfahren, was sie da gerade abgestimmt haben. Ich finde, sowas geht gar nicht. Ich finde, jeder Abgeordnete sollte wissen, was er da abstimmt.
Die Chance im Landtag ist größer als in anderen großen Parlamenten.
Das ist gewiss so. Trotzdem würde ich vermuten, dass auch Sie dann noch einen gewissen wie soll ich sagen, Realitätsanpassungsschock erleiden werden, weil natürlich auch die Quantität dessen, was ihnen hier so begegnet, und ich weiß nicht, sie sind 6, also da kommt schon eine Menge Last auf jeden Einzelnen zu.
Klar.
Und wenn sie das durchhalten, dass jeder von ihnen jederzeit weiß, egal um welches Thema es geht, worüber abstimmt, dann gratuliere ich ihnen dazu. Aber das ist ein großer Anspruch. Großer Anspruch. Im Prinzip sehr sympathisch. Ob Sie das schaffen? Also, ich würde mich interessieren, wenn man in 2 Jahren mal redet, ob Sie sagen würden, finde ich immer noch.
Das können wir gerne gut machen.
Treffen wir uns in 2 Jahren also wieder.
Ja, ich hoffe.
Ich richte schon mal einen Termin an.
Ja,
toll,
willst du noch was zum Abschluss sagen? Oder?
Ja, ich glaube, wir haben soweit alle Punkte durch von unserer Seite. Ich weiß nicht, ob Ihnen noch was am Herzen liegt.
Einfach vernünftiger, normaler Umgang, betrachten Sie das auch als nicht nur einen persönlichen Besuch, sondern schon auch der Wille meiner Fraktion, mit Ihnen ordentlich zusammenzuarbeiten.
Das ist
ohne sich anzubiedern, Konsens da, wo er möglich ist, Dissens da, wo er nötig ist und
themenbezogene Zusammenarbeit. Das ist genau das, was wir auch anstreben.
Ich denke, das kriegen wir hin.
Fand das spannend.
Das war ein guter Beginn heute.
Gut. Ja. Danke mich für die Einladung.
Ja, dann vielen Dank.
Okay. Habt ihr beide noch was?
Oder wollte ich nur
jetzt
kann
die Handwerker wieder. Läuft das hier immer so?
Wo es hier reinringt?
Ich glaube nicht, aber das war eine weltweite Uraufführung, glaube ich.
Ja. Das Gebäude hier, das DSA.
Ja, das ist das hier auch gar nichts reagiert, ne?
Ja,
die haben ja auch gar nichts reagiert.
Tschüss. Uli, gut, dass das Film aus ist.
Ich kann es nicht mehr.
Tschüss. Tschüss.
Ja, tschüss.
Tschüss.
So, wir sind fertig.
Ich muss hier noch ein paar Sachen reingeben.
Ist aber ganz spannend.
Ja, versucht zu kommen.
Viel Erfolg.
Ja, danke.
Ja, ich mein neues Pad auch.
Ja.
So. Das ist ein Tagesordnung, oder? Ganz klar.
Ja, krass, dass wir heute
getan haben. Das ist so ein netter Ausblick. Entschädigt aber.
Hier, mit Plakat im Hintergrund.
Ja, das Fraktionspferd Nummer 4.
Auf jeden Fall ist hier der Windows-Administrator, ne? Oder möchte er von euch? Ja, das ist fast demokratisch.
Moin.
Hi.
Scheiße, ich kann den Button nicht lesen. Ich sitze weit hinten.
Ja, ich komme hier, ich muss mal rein.